ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kann.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Oder drei Fragen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zur 10. Folge von Liebling Bossmann. Mit am Start sind wie immer in üblicher Besetzung
Christopher,
Fabian
und Holger.
Und ich bin Robert. Ja, nachdem wir uns in der letzten Folge ausführlich, beziehungsweise in der Folge davor ausführlich mit dem Datenschutzrecht und Herrn Brink als Gast und dem Verfahren gegen den VfB Stuttgart beschäftigt haben und dann jetzt in der letzten Sonderfolge uns anlässlich der Entwicklung um die European Super League zusammen mit Martin Endemann von Football Supporters Europe besprochen haben, geht es mal heute wieder ums klassische breite Sportrecht. Zum einen wollen wir haben uns drei Themen vorgenommen, die wir uns heute anschauen wollen. Zum einen wollen wir einen Blick werfen auf die Beendigung des Engagements der Online-Druckerei Flyer Alarm beim DFB aufgrund einer, Zitat, empfundenen systematischen Benachteiligung der Würzburger Kickers durch die Schiedsrichter. Dazu wird Holger uns ein bisschen was einleiten, zum Sachverhalt erzählen und dann diskutieren wir darüber. So, dann bewerten wir die Äußerung des Torwarttrainers Scholl Petri von Hertha und die Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Hertha. Und da schauen wir uns die Äußerungen an. Dazu wird Fabian einleiten, was sagen und dann besprechen wir es. Und zu guter Letzt schauen wir uns noch einmal die Ausstiegsklauseln von Trainern an, die jetzt im Zusammenhang mit Marco Roses Wechsel und Adi Hütters Wechsel jetzt doch wieder publik geworden sind und dort auch diverse Diskussionen auf den Plan rufen. Ja, und ich würde sagen, dann legen wir los mit Holger und den Blick auf die Würzburger Kickers. Was ist da los?
Ja, danke dir, Robert, für die einleitenden Worte. Ja, genau, Würzburger Kickers, was war da los? Thorsten Fischer, der Geschäftsführer von Flyer Alarm. Und Flyer Alarm hat auch eine Abteilung, die nennt sich Global Soccer, in der auch Felix Magath engagiert ist. Der hat am Sonntag, den 11.04., direkt nach dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg gesagt oder verkündet, dass er als Sponsor beim DFB aussteigen wird. Und er sagte wörtlich, 11 spielentscheidende Fehlentscheidungen in dieser Saison hätten das fast zum Überlaufen gebracht. Ich habe den Glauben wie Hoffnung an eine Gleichbehandlung und seriöses Geschäftsbahn im Fußball verloren. Er sprach von krassen und mittlerweile mutwilligen Fehlentscheidungen. Belege dafür blieb er allerdings schuldig. Wenn man sich das anschaut, es gab tatsächlich ein paar komische Entscheidungen gegen die Würzburger Kickers. Ob es letztlich immer krasse Fehlentscheidungen waren, überlassen wir mal den Hörern oder den Experten. Die Entscheidung war zumindest gefallen. Flyer Alarm steigt aus den Sponsorverträgen mit dem DFB aus. Und wir wollen uns jetzt fragen, ob es tatsächlich eine außerordentliche Kündigung gewesen sein kann oder eine ordentliche Kündigung. Im Nachhinein hat man ja mitbekommen, was er jetzt letztlich vorhat, aber das lassen wir erstmal offen. Wir wollen uns erstmal mit den Möglichkeiten beschäftigen.
Noch eine kurze Nachfrage zum Sachverhalt. Die Flyer Alarm sind ja auch in der Frauenbundesliga aktiv, da auch Namensgeber. Wie stellt sich da der Sachverhalt dar?
Ja, das hat er dann auch im Nachhinein ausdrücklich außen vor gelassen, da wird er das Engagement nicht beenden, beziehungsweise eine Entscheidung darüber ist noch nicht gefallen. Und insgesamt ist auch erwähnenswert noch, ist das Volumen des Sponsoring von Flyer Alarm beim DFB bei über 4 Millionen Euro im Jahr. Ja, was könnte das jetzt gewesen sein, diese Erklärung? War es eine außerordentliche Kündigung?
Glaube ich eher nicht.
Hat sich aber so angehört.
Hat sich so angehört oder es war jedenfalls nicht so ganz klar. Aber wenn jemand so auch emotional vorprescht und sagt, er beendet jetzt das Engagement, dann spricht das natürlich erstmal dafür, dass das mit sofortiger Wirkung ist. Das wiederum sprach für eine außerordentliche Kündigung. Wollen wir es schon auflösen oder?
wie du möchtest.
Nee, dann machen wir es noch nicht. Hält man die Spannung noch.
Ja, ich glaube, in dem Moment emotional hat er wahrscheinlich wirklich gedacht, ich sage das jetzt und damit ist alles vorbei. Aber er dürfte geschäftserfahren genug sein, um das dann auch einordnen zu können. Und auch indem er gesagt hat, sofort wird er wohl nicht wirklich die außerordentliche Kündigung gemeint haben.
Genau, was ist nämlich notwendig bei einer außerordentlichen Kündigung? Immer?
Robert?
das gefällt dir, die Rolle des Oberlehrers, ne? Ja, ich ehrlich gesagt, klar braucht man hier natürlich einen außerordentlichen Kündigungsgrund, sprich einen nicht im Vertrag vorgesehenen ordentlichen Kündigungsgrund und sprich einen Anlass, was ihnen jetzt die Möglichkeit gibt, tatsächlich aufgrund der Vorkommnisse diesen Vertrag fristlos zu kündigen. Aber ich glaube, wir können es, ihr habt ja mehr Wissen als ich da anscheinend in der Angelegenheit. Ich habe tatsächlich den Sachverhalt gar nicht mehr groß weiterverfolgt. Aus meiner Sicht relativ früh hattest du ja auch schon in unserer Diskussion kommuniziert, Fabian, dass das offensichtlich eine ordentliche Kündigung ist und dass dieses sofort dich einfach tatsächlich nur seinem Ärger Ausdruck verleihen sollte, dass das jetzt so ja nicht zugehen könne und man sich da jetzt sofort in Klammern so schnell wie möglich und so wie es der Vertrag zulässt, verabschiedet.
Da gibt's ein Zitat, oder? Von ihm? Also wenn jetzt Robert es mehr oder weniger schon aufgelöst hat.
Ja, nicht mehr oder weniger, Robert hat es jetzt aufgelöst. Und also die vertraglichen Verpflichtungen werden selbstverständlich erfüllt bis zum Ende der Vertragsdauer 2023. Also das heißt, er, je nachdem, wie der Vertrag ausgestaltet ist, ist es dann letztlich als ordentliche Kündigung zu werten, wenn es tatsächlich so vorgesehen war, dass der DFB eine einseitige Verlängerungsmöglichkeit hat. Aber meistens ist es doch so, dass bei Sponsoring-Verträgen, die für eine bestimmte Dauer geschlossen sind, je nachdem, wenn es eine Option drin gibt, dann wird er die eben nicht ziehen und DFB hat jetzt auch keine Möglichkeit mehr. Also es war eine ganz normale Vertragsbeendigung letztlich.
Also im Prinzip sagt er angesichts der Laufzeit, die der Vertrag noch hat, ihr habt mich jetzt so geärgert, DFB, mit euren schrecklichen Schiedsrichterentscheidungen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Also wir machen die ganze Sache hier noch zu Ende und dann trennen wir uns.
Genau. Und vielleicht noch ergänzend, in Sponsoring-Verträgen ist es durchaus üblich, dass auch wichtige Gründe, die zur außerordentlichen Kündigung berechtigen, exemplarisch auch vorkommen oder aufgeführt werden. Und dazu gehört gerade in Sport-Sponsoring-Verträgen mögliche Dopingverstöße beim E-Sport sind, toxisches Verhalten von E-Sportlern, die dann während des Streamings oder während des Wettbewerbs tatsächlich eine gewisse Grenze überschreiten, dass man sagt, sie äußern sich rassistisch oder dergleichen. Das wären Vorfälle, die eine außerordentliche Kündigung rechtfertigen würden. Und die lagen hier nicht vor. Man kann immer noch davon ausgehen, dass die Schiedsrichter beim DFB neutral sind und keine vorsätzlichen Fehlentscheidungen zu Lasten eines Vereins entscheiden.
Ja, in dem Zusammenhang nochmal eine kurze sozusagen Einschub. Wir hatten das Thema in einer der ersten Folgen auch bei der Frage der Arbeitnehmerstellung und da ist es ja inzwischen entschieden, dass die Schiedsrichter des DFB eben keine Arbeitnehmer sein sollen. Dadurch hat man auch nicht dieses unmittelbare Über-Unterordnungsverhältnis oder die Einflussnahmemöglichkeit, die man vielleicht, wenn es die geben würde, dann auch heranziehen könnte, um das anders zu argumentieren, als das, wie Holger es gerade dargestellt ist, wie es jetzt hier im vorliegenden Fall ist.
Also sprich, es fehlt schon an der Zurechenbarkeit des Verhaltens der Schiedsrichter. Ich würde aber mal sagen, er hat schon ein ganz anderes massives Problem, denn er wird wohl kaum beweisen können, dass er von der Schiedsrichterseite bewusst benachteiligt worden ist. Geschweige denn, dass das vielleicht irgendwie noch von DFB-Seiten gesteuert wurde.
Klar, das prozessual darzulegen und zu beweisen, das wird ihm sowieso nicht gelingen. Das sehe ich auch so. Noch als kleine Ergänzung, weil wir bei der rechtlichen Ausgangslage auch waren. Holger hatte ja zu Recht gesagt, dass die Sponsoringverträge in der Regel befristet sind. Und bei den meisten befristeten Verträgen, nicht nur bei Arbeitsverträgen, sondern bei sonstigen auch, ist eine außerordentliche Kündigung eigentlich immer oder ist immer möglich, aber die ordentliche eigentlich nur, wenn das vereinbart ist. Insofern wäre hier auch die Frage, ist das jetzt wirklich eine ordentliche Kündigung im Sinne der Ausübung eines vereinbarten Kündigungsrechts mit der Kündigungsfrist, die dann auch bis 2023 läuft? Oder ist das einfach die Erklärung gewesen, ich werde den befristeten Vertrag auf jeden Fall nicht verlängern? Mhm. Rechtlich wären das unterschiedliche Sachen. Tatsächlich führt es zum gleichen Ergebnis natürlich. Mhm.
Und das wird wohl Letzteres gewesen sein, ne?
Ja, der Vorgang ist insofern ja aus meiner Sicht aus zwei Gründen besonders, weil tatsächlich zum einen er hier vermeintlich in der Argumentation, in der Darstellung einen außerordentlichen Kündigungsanführt, nämlich Grund anführt, nämlich die Schiedsrichterentscheidung, der ja per se jetzt immer schon problematisch ist, weil wir natürlich ein Druckmittel aufmacht, als Geldgeber des DFBs jetzt quasi vermeintliche Fehlleistung verknüpft mit seinem Engagement und seiner Unterstützung des DFB und auch den monetären Interessen, die vielleicht auch beim DFB an der weiteren Sponsoring bestehen. Und auf der anderen Seite einen außerordentlichen Kündigungsgrund aus dem Hut zaubert, der, wie ihr schon sagt, schwerlich beweisbar sein dürfte. Und sei es überhaupt mal, wenn man ihn objektiv feststellen könnte, dass da jetzt quasi der Vertragspartner sich habe was zu Schulden kommen lassen.
Ja, an der Stelle kommt noch so ein Governance-Thema zum Tragen. Und zwar Transparency International hatte in dem Zusammenhang nochmal gefordert, dass es doch bitte einen Verhaltenskodex für Sponsoren geben sollte in dem Zusammenhang, um vermeintliche Interessenskollisionen zu vermeiden. Und zwar könnte eine Interessenskollision hier darin bestehen, dass der Sponsor FlyAlarm auf der einen Seite als DFB-Sponsor auftritt und gleichzeitig zumindest nicht unwesentlich an einem Fußballclub beteiligt ist. Ja, und um das zu vermeiden, fordert Transparency eben diesen Verhaltenskodex, den es meines Wissens aber schon jahrelang gibt bei den einschlägigen Verbänden, Sponsoring-Verbänden wie FASPRO und FSA. Insofern, also müsste man da nochmal schauen, diese Verhaltenskodizes gibt es. Und in dem Fall würde ich auch nicht sagen, dass ein tatsächlicher Interessenskonflikt vorliegt, der dazu führt, dass man von vornherein entweder auf das Sponsoring oder auf die Beteiligung am Club verzichten müsste. Es gibt mannigfaltige Doppelsponsoring-Engagements im Fußball. Verboten ist allein die Mehrfachbeteiligung an Clubs. Und da es ja hier tatsächlich um Schiedsrichterentscheidungen ging, auch sehe ich letztlich auch keine Interessenskollision.
Gibt es, weißt du zufällig, was das für Folgen hat, wenn man die Verhaltenskodizi unterwandert oder wenn man dagegen verstößt? Oder ist das einfach nur so eine Absichtserklärung?
Genau, das ist Absichtserklärung und man kann natürlich dann immer darauf hinweisen, dass hier ein Verstoß gegen den Kodex vorliegt und dann ist der Betroffene immer unter Druck dann entsprechend. Und es soll halt der Anschein vermieden werden, als ob Finanzmacht von Sponsoren Einfluss auf den sportlichen Wettbewerb haben können. Das steht eben dahinter.
Wie man jetzt ja auch an dem Beispiel sieht, ne? Also den Einfluss wird er nicht ausüben können, aber so ein bisschen.
Ja, insofern hat er sich da selbst ins Knie geschossen mit dieser Aussage oder was will er denn damit,
Es dürfte halt auch einfach die Aussage eines emotionalen Fußballfans gewesen sein an der Stelle, halt nun mal auch in verschiedenster Weise geschäftlich verbunden ist mit dem System Fußball.
In der Tat.
Und auch sonst in diesem Zusammenhang, wir haben es glaube ich fast jede Folge, es gibt halt immer eine Macht des Faktischen. Es gibt einfach Einflussnahmemöglichkeiten und faktische Verhältnisse, die auch durch Sponsoring geschaffen werden oder auch durch sehr eingeübte Situation und Vertragsverhältnisse, die es gibt. Ich meine, als Daimler als Hauptsponsor von VW abgelöst worden ist für die Nationalmannschaft, gab es auch einen riesen Aufschrei, wie man das denn, also so habe ich zumindest wahrgenommen, wie man das denn machen könnte. Das war doch schon immer so, dass der Stern auf der Brust war. Das ist vielleicht auch so ein Beispiel dafür, dass es über Jahre gewachsene Strukturen gibt, die dann wie hier jetzt nur sehr partiell rechtlich beleuchtet werden oder auch von Transparency dann hinterfragt werden.
Mhm. Mich hat der Fall so ein bisschen in umgekehrten Parteirollen an den damals den Fall Sioux und den DOSB erinnert. Da hatte ja Sioux, der Schuhhersteller, war Sponsor und hatte im Vorfeld der Olympischen Spiele, ich glaube Rio oder wo das war, den DOSB kritisiert für die bisschen Dopingverhalten, Umgang mit Doping und auch Monetarisierungsthemen. Und dann hatte der DOSB seinerseits die außerordentliche Kündigung ausgesprochen des Sponsoringvertrages und hat dann die Athleten angewiesen, die trugen dann halt eben beim Ausmarsch nicht mehr die Sioux-Schuhe, wie eigentlich vorgesehen, sondern Adidas-Schuhe. Und das steuerte eigentlich auch auf dem Gerichtsverfahren hin, wurde dann irgendwie aber gegen eine Schadensersatzzahlung verglichen. Aber da war auch so die Frage, was ist, wann verletzt der Sponsor oder eine der Vertragsparteien quasi den Sponsoring-Vertrag durch, wenn er sich kritisch gegenüber dem Vertragspartner äußert? Das sind so die natürlich, glaube ich, häufigsten Fälle, dass wie weit darf Kritik gehen, ohne dass man den Vertragspartner diskreditiert und quasi und sich vertragswidrig verhält und dann tatsächlich einen außerordentlichen Kündigungsgrund produziert. Aber das war damals auch und wie häufig beim Sport eben, gab es da keine schöne Gerichtsentscheidung, sondern die Parteien haben das zur Vermeidung von Präzedenzfällen oder was auch immer dann irgendwie im stillen Kämmerlein geklärt.
Ganz aktuell ist ja auch da der Fall Tribus im Zusammenhang mit Liverpooler FC, der nachdem Liverpool seine Beteiligung an der Super League mitgeteilt hat, hat Tribus den Sponsoring-Vertrag gekündigt, weil sie das eben mit ihren Unternehmenswerten oder mit den Sportwerten und ihren generellen Sponsoring-Engagement nicht mehr vereinbaren konnten. Das ist zum Beispiel ein schönes, ein valider, wichtiger Grund aus meiner Sicht in dem Fall.
Interessanterweise ist Tribus, glaube ich, ein Hersteller von Luxusuhren,
Luxusuhren,
oder?
Ja. Mhm. Aber trotzdem spielt da ja Vertrauen.
Trotzdem geerdet. Also
Vertrauen eine große Rolle.
Ja.
Und gerade im Bereich Sponsoring ist ja Vertrauen sowieso das wichtigste Element, Faktor.
Ja. Da schlagen wir auch den Bogen zur letzten Folge, wo wir uns zum Arbeitsvertrag rechtlich Möglichkeiten unter Umständen von Spielern aufgrund der Super League Ausgliederung unterhalten haben, wenn ihr euch erinnert. Insofern schließt sich der Kreis.
Absolut.
Das Arbeitsrecht verbindet uns immer wieder von Folge zu Folge.
Da kommen wir von dir und dem Arbeitsrecht kommen wir schlecht weg, Christopher.
Wie auch so gleich, ja.
Ja, also ich denke mal, von Flyer-Alarm wird man in Zukunft im Sport, zumindest beim DFB, weniger hören.
Naja, bei den Frauen ja vielleicht schon.
Bei den Frauen möglicherweise immer noch, ja. Was ich auch gut finde, dass er das so getrennt hat.
Es bliebe aber trotzdem halt abzuwarten, wie sich das jetzt, ob sich dieser Sachverhalt noch mal ein bisschen drauf auswirkt, wie so Sponsoring-Verträge jetzt ausgestaltet werden, ob denn vielleicht doch, genau wie Holger es gesagt hat, bei den zumeist beispielhaft genannten wichtigen Gründen versucht wird, dann seitens der Sponsoren die ein bisschen weiter zu fassen, weil nach meiner Lesart sind die bis jetzt eher neutral ausgestaltet und das, was jetzt hier im Raum steht, ist ja ein subjektives Gefühl einer Benachteiligung. Das kann man ja im Wege der einvernehmlichen Einigung im Vertrag theoretisch sogar als Kündigungsgrund normieren.
Sollte der Aufsichtsratsvorsitzende das Gefühl haben.
Ja, also denkbar wäre es, sage ich ja nur. Insofern, ich glaube auch nicht, dass das passieren wird, aber ich denke trotzdem, dass sich so die klassischen Vertragsmuster vielleicht jetzt etwas ändern werden.
Ja, der Ansatz ist auf jeden Fall richtig. Es ist nur, an dem Beispiel wird das ist kein passendes Beispiel wahrscheinlich.
Nee, genau, den Fall würde man nicht aufnehmen. Da jetzt regeln sollte. Ich denke aber halt, dass dadurch, dass nochmal vielen bewusst geworden ist, was man alles regeln kann oder vielleicht auch müsste und dass sich das eher auswirkt. Der konkrete Fall ist sozusagen mehr der Auslöser, aber wird nicht in irgendeiner Form in Verträge gegossen werden. Ja.
Ja. Was regelt man klassischerweise? Also als Regelbeispiele für einen außerordentlichen Kündigungsgrund. Ja, wir haben da vielleicht öffentliches Verhalten des Sponsors oder des Verbands, also des Gesponserten, gerade im Sportbereich, spielt, glaube ich, auch das Thema Sportbetrug eine große Rolle. Also wenn Sportler gesponsert werden, wenn die zu Dopingmitteln greifen, ist das ein außerordentlicher Kündigungsgrund, der meist in den Verträgen drin steht schon. Ja, wir kommen gleich beim Fall Scholl-Petri noch zu Umständen, wo sich jemand äußert in der Öffentlichkeit. Das kann natürlich auch ein Grund sein, einen Sponsoringvertrag zu beenden, wenn die Äußerung so eine Tragweite hat, dass sie quasi den Sponsor, den Gesponserten mit reinzieht in die, oder die, auch den Sponsor, je nachdem, wer sich da äußert, in das Fahrwasser eines Shitstorms oder einer Kritik.
Und Konkurrenztätigkeit im weitesten Sinne, also der bei dem Sponsoring von Einzelsportlern kommt es ja häufig vor, die haben einen Vertrag mit Nike zum Beispiel und werden dann groß fotografiert in Adidas oder Puma oder Under Armour oder was auch immer. Das wären so Fälle, die es dann auch sein könnten.
Ja, und natürlich Verletzung von Hauptleistungspflichten im Vertrag, die dann auf die Bezug genommen wird, die als besonders wichtig und elementar angesehen werden und dass die in jedem Fall dann zu einer außerordentlichen Kündigung berechtigen.
Insofern haben die Kautelarjuristen da die Chance, sich umfangreich auszutoben.
Ja, sehr schön.
Dann denke ich, sind wir mit dem Thema durch und dann kommen wir zu einem sehr spannenden Thema hier aus der Hauptstadt.
Richtig, es geht um Arbeitsrecht und den Fall Scholl-Petri. Wir erinnern uns, die ganzen Geschehnisse waren um Ostern herum. Scholl-Petri ist Torwarttrainer oder war Torwarttrainer von Hertha BSC. Langjährig dort beschäftigt mit einem kurzen mit einer kurzen Zäsur, wo er dann doch mal nicht beschäftigt war. Das war, glaube ich, in der Ära Klinsmann, wo er sich mal gegenüber dem Klinsmann-Sohn, der damals Torwart bei Hertha war, irgendwie kritisch geäußert hatte. Und dann war er nicht mehr Torwarttrainer. Als Klinsmann weg war, war er dann wieder Torwarttrainer. Im aktuellen Fall passierte Folgendes. Scholl-Petri wurde interviewt, und zwar von einer konservativen ungarischen Zeitung namens Magia Nemzet. Und interviewt wurde er natürlich deswegen, weil er ungarischer Landsmann ist und im Profifußball beschäftigt ist. Und da ging es um sportliche Themen. Aber irgendwann schwenkte dann das Interview um zu allgemeinen gesellschaftspolitischen, sozialpolitischen Themen. Anlass einer Frage, die dann der Interviewer gestellt hat, war wiederum ein anderer ungarischer Landsmann, nämlich Peter Gulacsi, der bei RB Leipzig im Tor steht. Und der
Halle wiederum. Ost.
Und der wiederum. Was?
Nein, schon gut.
Sag's ruhig.
Halle Ost.
Halle Ost. Torwart jedenfalls, ungarischer Nationaltorwart auch. Und der hatte in einem anderen Interview oder hatte, glaube ich, in einem Facebook-Eintrag eine Gesetzgebung in Ungarn kritisiert, die homosexuellen Paaren die Adoption von Kindern verbot. Und da hat er sich dagegen ausgesprochen, das kritisiert. Und nun kam die Frage der Zeitung, was er denn davon hielte, der Scholl-Petri. Und da hat er sich in einer Weise geäußert, die zu Kritik in der Öffentlichkeit geführt hat. Wir kommen vielleicht gleich nochmal so ein bisschen zu den Details der Antwort, die er dort gegeben hat. Jedenfalls hat man ihm vorgeworfen, er habe sich dort gegen Homosexuelle und andere andersgeschlechtliche geäußert. Ja, und zudem kam dann noch die Folgefrage, was denn Petri so insgesamt von gesellschaftspolitischen Themen halten würde, ob er denn eher konservativ sei und so weiter. Und da hat er dann irgendwie auch noch einen kleinen Rundumschlag gemacht und die europäische Einwanderungspolitik kritisiert. Und das hat dann irgendwie das fast zum Überlaufen gebracht. Es kam, wie es kommen musste. Es gab einen Shitstorm. Es kam auf Hertha BSC dann viele Anfragen, wie man sich denn jetzt dazu verhalten würde. Hertha hat auch jetzt nicht so wahnsinnig lange gezögert und hat dann nach kurzer Überlegung Scholl-Petri von seiner Tätigkeit freigestellt. Es gab eine kurze Pressemitteilung dazu, nicht so wahnsinnig aussagekräftig. Der Akzent wurde vor allem dargesetzt, dass man gesagt hat, Hertha BSC stünde aktiv für Werte wie Vielfalt und Toleranz ein. Das sei wichtig. Das habe man sich im Prinzip auch auf die Fahne geschrieben. Und das Interview von Joel Petri, das könne man damit nicht vereinbaren. Punkt. So, kurze Umfrage an euch drei. Was hattet ihr spontan gedacht, als ihr das gelesen habt? Kündigung wirksam oder nicht wirksam? Ich fange jetzt mal nicht mit dem Arbeitsrechtler an. Holger.
Also Kündigung wirksam oder nicht wirksam ist ja immer ein besonderer Grund, also ein besonderes Thema noch. Aber als ich es gelesen habe, habe ich nur gedacht, wie kann man sich so äußern? Das habe ich zunächst mal gedacht, ja. Und ich habe ja auch Bekannte, die bei Hertha BSC beschäftigt sind und habe da mal gefragt, ob was das für ein Typ ist. Und da hieß es, er ist ein total netter Kerl, ja. Und der ist schon immer bei Hertha und er gehört, ist eine Institution. Und insofern hat mich das doch schon stark verwundert, das Ganze.
Robert, was hast du gedacht?
Ja, ich würde, bevor wir zum spannenden formalen Arbeitsrecht mit irgendwelchen Kündigungsmöglichkeiten, aber ich fand auch schön den Euphemismus gerade, Kritik an der europäischen Einwanderungspolitik. Er hat da schon ein bisschen anders vom Leder gezogen. Also klar, fremden und rassistische Äußerungen getätigt und sich eben nicht nur darin erschöpft, irgendwie zu sagen, wie er aus seiner Sicht meint, wie ein Fußballfan sich zum politischen Geschehen äußern solle oder nicht. Also ich finde, aufgrund der Äußerung, die er getätigt hat, eine Kündigung und eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Grunde nach durch Hertha völlig in Ordnung und auch angemessen.
Der Arbeitsrechtler stellt sich genau die Fragen, die wir in der Vergangenheit auch schon bei Saibu, dem Basketballer zum Beispiel, hatten. Und ich immer die Frage bei politischen Äußerungen im weitesten Sinne, wozu ich das jetzt hier auch zählen würde, ist es ein außerdienstliches Verhalten oder ein dienstliches Verhalten, und genau darum dürfte es sich hier drehen. Die Stellungnahme von Hertha ist so zu lesen, dass der Verein der Auffassung ist, dass der Trainer sich als Mitarbeiter öffentlich geäußert hat, was natürlich bei Personen des öffentlichen Lebens ist die Trennung jetzt viel schwieriger als bei sonstigen Arbeitnehmern. Da ist die Trennung zwischen dienstlich und privat viel leichter zu treffen. Und dann sind die Anforderungen an eine Kündigung auch geringer, als sie es wären bei einem echten außerdienstlichen Verhalten. Aber auch da kann ich halt kündigen, wenn es Verhaltensweisen gibt, die entweder besonders schlimm sind oder strafrechtlich relevant sind oder besonders die Interessen verletzen und da dann die Interessenabwägung das ergibt. Insofern, das wäre so die rechtliche Einkleidung.
Okay. Hätte dem nicht eine Abmahnung vorausgehen müssen? Normalerweise hat man ja im Bereich der außerordentlichen Kündigung als Grundregel erstmal, ist es ein abmahnwürdiges Verhalten, und als Regel dann auch tatsächlich die Abmahnung muss ausgesprochen werden.
Genau, eigentlich, brauchst die Abmahnung eigentlich vorher, auch vor einer ordentlichen Kündigung und grundsätzlich auch vor einer außerordentlichen, weil die Abmahnung immer das mildere Mittel ist. Die Kündigung ist immer das Ultima Ratio. Aber wenn die Vertragsverletzungen besonders gravierend sind und bei einer Abwägung dem Arbeitgeber ein Festhalten am Vertrag auch nur bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zuzumuten ist, dann ist sowohl eine fristlose, aber dann auch eine Kündigung ohne vorherige Abmahnung möglich.
Und wahrscheinlich auch, weil hier so eine Prognose oder sowas, also sprich, ist ja gar nicht zu erwarten gewesen, dass durch eine Abmahnung irgendwie sein Verhalten sich, sprich, hat er ja Auffassungen offenbart, die diametral sind zu den Werten, die Hertha lebt und vertritt nach außen. Das heißt, eine Abmahnung hätte im Zweifel ja auch gar nicht helfen können, ihn auf den Weg der Tugend zurückzuführen, weil das zum einen das Vertrauensverhältnis schon so zerrüttet ist und zum anderen, weil irgendwie so eine wesentliche Besserung der grundsätzlichen Einstellung ja gar nicht zu erwarten wäre.
Genau, diese Rechtsfrage muss man immer stellen. Der Arbeitnehmer wird oder der Anwalt, wenn es dann zu einem Prozess käme, wird immer sagen, ja, natürlich hätte eine Abmahnung gereicht, weil wenn mir das vor Augen geführt worden wäre, das war mir ja gar nicht bewusst, dass ich hier so im Widerspruch stehe, dann würde ich es natürlich ändern und hätte es auch geändert. Aber mit dieser Argumentation dringt man als Arbeitnehmer immer weniger durch, wieder je gravierender die Verletzung ist oder in so einem Fall je gravierender die Äußerungen sind.
Ja. Dazu kommen wir ja vielleicht noch, wie gravierend die Äußerungen sind. Nur weil ich gerade gehört habe, Pfad der Tugend. Wir sind im Bereich der Meinungsäußerung. Und die Meinung, die dort geäußert wurde, ich zitiere gleich mal aus ein paar Stellen, die ist ja möglicherweise, die teilt nicht jeder und die teilt vielleicht insbesondere in Teilen vielleicht in Deutschland weniger Leute, als sie, als es in Ungarn der Fall ist. Das können wir nur spekulieren. Aber deswegen bleibt es immer noch eine Meinung. Wie schwergewichtig ist es dann im Rahmen der Interessenabwägung bei so einer Kündigung?
Das ist schwergewichtig und das ist genau das Problem, was man ja auch ja bei Saibu hatte, dass das ja auch eine Meinungsäußerung war, die erstmal von Artikel 5 Grundgesetz geschützt sind und dann muss man praktische Konkordanz im Prinzip abwägen und schauen, ist, selbst wenn es eine Meinung ist, ist das trotzdem, was geäußert wird, für den Vertragspartner so gravierend, hat solche Auswirkungen, dass man es als Vertragsverletzung ansehen muss. Und dieser Maßstab wird höher, wenn es eine Meinung ist, und der wird halt noch höher, wenn die außerdienstlich geäußert wird.
Praktische Konkordanz nur nochmal für die Hörer. Also es geht darum, Grundrechte, die kollidieren, gegenüberzustellen und dann einen Ausgleich zu finden. Grundrechte wirken grundsätzlich ja eigentlich nur gegenüber dem Staat als Abwehrrechte, aber finden halt Einfluss ins Zivilrecht, um dort auch Wertung auszufüllen und auf der zivilrechtlichen Ebene auch Einfluss zu finden. Das nur als kurze Erklärung.
Sehr gut.
Und nochmal die Frage, die Einordnung Person des öffentlichen Lebens oder nicht, spielt auch bei der Entscheidung des Falles vor Gericht dann eine wesentliche Rolle, weil man könnte sich ja auch die Frage stellen, Torwarttrainer ist nicht automatisch eine Person des öffentlichen Lebens.
Also mit Person des öffentlichen Lebens habe ich es gerade etwas runtergebrochen und vereinfacht. Also wenn du dir jetzt vorstellst, der klassische Fließbandangestellte bei der Autoproduktion zum Beispiel, der hat ein Overall und seine Schutzkleidung an, die im Zweifel auch den Namen des Arbeitgebers trägt. Dann ist er klar zuzuordnen und wenn er das Fabrikgelände verlassen hat, dann ist er in der Regel nicht mehr zuzuordnen. Und dann kannst du auch klar sagen, wenn er dann abends am Stammtisch entsprechende Äußerungen tätigt, okay, das ist jetzt wirklich erstmal außerdienstlich. Bei Personen, die erstmal in der Öffentlichkeit stehen, werden die einfach automatisch sehr viel stärker und in der Regel immer mit dem Arbeitgeber verknüpft. Das ist ein Punkt und das war hier, glaube ich, nicht so. Wenn ich dann zum Beispiel auch noch den Trainingsanzug trage oder halt sozusagen in die Dienstkleidung, was ja im Sportbereich einfach oft der Fall ist, dann habe ich natürlich einen direkteren Connex, als ich sonst habe. Das war das, was ich damit meinte.
Mhm. Spielt das eine Rolle, dass das Interview einer ungarischen Zeitung gegeben wurde und nicht einer deutschen? Also wäre es gegebenenfalls anders zu beurteilen, wenn das der Bild-Zeitung gesagt hätte?
Weil wenn er es einer deutschen Zeitung gesagt hätte, wäre möglicherweise die Argumentationskette ist zu einem dienstlichen Verhalten zu machen etwas kürzer. Aber im Bereich des professionellen Sports, so wie der globalisiert ist, ist das halt auch einfach, muss man auch damit rechnen, dass das entsprechend kommuniziert wird und die Runde macht, salopp gesagt. Ja,
also ein Indiz dafür, dass es sozusagen eine Person des öffentlichen Lebens ist und das auch bekannt ist, wird wahrscheinlich auch sein, wenn in dem Interview als Überschrift steht, soll Petri der Torwarttrainer von Hertha BSC und dann geht das Interview los, dann weiß jeder, wer es ist. Insofern ist er dann schon nicht mehr als Privatperson unterwegs.
Genau, es ging ja auch um seine Tätigkeiten als Torwarttrainer und als ehemaliger Spieler und er wurde ja nicht dazu interviewt, dass er nebenbei in seinem Kleingarten Kürbisse züchtet und irgendwie den größten Kürbis gezüchtet hat. Oder also wirklich immer jetzt ein plattes Beispiel zu wählen, wo man jetzt sagen könnte, okay, das ist vielleicht wirklich was Fernliegenderes und hier war auf jeden Fall ein Bezug da.
Also die Frage lautete konkret, also unter Bezugnahme auf Gulacsis Äußerungen wiederum, was sagen Sie als ehemaliger Jugendeuropameister, Nationalspieler und früherer Torwart dazu? Ich kann ja auch noch mal ein paar Stellen zitieren. Es ist halt so ein bisschen blöd, das jetzt da so Fragmente rauszureißen. Aber die Stellungnahme oder die Antwort auf diese Frage war auch ein bisschen länger. Also er hat zum Beispiel auf diese Frage gesagt, die Mehrheit der ungarischen Gesellschaft ist mit der liberalen Meinung von Peter Gulacsi über Regenbogenfamilien nicht einverstanden. Deswegen haben viele begonnen, ihn zu kritisieren, auch wenn Meinungsäußerungen moralisch nicht angreifbar sind. Schließlich hat Peter einfach zu seinen Prinzipien gestanden. Im Prinzip kann und soll er für seine Meinungsäußerung nicht verurteilt werden. Als Sportler an seiner Stelle würde ich mich auf den Fußball konzentrieren und mich nicht öffentlich zu gesellschaftspolitischen Themen äußern. So, und das, was ihm dann wohl am Ende das Genick gebrochen haben könnte, ist dann das Ende dieser Stellungnahme, wo er dann meint, es ist völlig unnötig, sich durch eine einzige politische Äußerung Feinde zu machen, vor allem für einen Torhüter auf europäischem Niveau. Das ist es noch nicht, aber dann heißt es, ich weiß allerdings nicht, was Peter motiviert haben könnte, sich mit Homosexuellen, Transvestiten und anderen Geschlechtsidentitäten zu solidarisieren. Ich hätte an seiner Stelle keine Emotionen geschürt.
Ja, und ich meine, diese Aussagen sind einfach durch nichts zu entschuldigen. Die Frage, wenn man jetzt als sein Anwalt unterwegs wäre, die sich stellt, wurde er möglicherweise von dieser Zeitung in eine Art Falle gelockt, aber trotzdem bleiben die Aussagen ja da.
Ja, und es gibt ja noch eine weitere Aussage, das ist die, die Robert schon angesprochen hatte, die ja noch eine von der Diktion weitreichende ist, wenn es nämlich heißt, die Einwanderungspolitik ist für mich die Manifestation des moralischen Verfalls. Und dann stellt er so dar in der Folge, wenn man Migration nicht für gut hält, ist man sofort der Rassist, was nicht sein dürfte. Womit er ja aber genau die Meinung bestätigt oder die Gegenposition bestätigt. Und das erste ist ja sozusagen eine schon auf eine Person bezogen mit Peter Gulacsi. Und die zweite ist ja dann eine sehr grundsätzliche, weitreichende Aussage. Und da muss man sich schon fragen, wie kann man das so sagen?
Er geht offenbar davon aus, dass es gute und schlechte Migration gibt. Das ist halt ein...
Okay, ist aber gut. Trotzdem nochmal, es ist schon einfach eine Meinung. Ne? Und mag sein, dass er sich da nicht besonders glücklich ausgedrückt hat. Vielleicht kommt sogar noch hinzu, dass er nicht damit gerechnet hat, dass das Interview dann auch nach Deutschland überschwappt oder dass es da, dass man da Kenntnis davon nimmt. Also Schmähkritik steckt da jetzt nicht drin.
Nein, Schmähkritik dürfte das nicht sein, aber auch Meinungen sind halt nicht unbegrenzt geschützt und beziehungsweise sie sind geschützt, aber ich muss dann trotzdem damit leben, dass ich selber auch rechtliche Nachteile erleide. Also wenn ich mich stark rassistisch äußere, es ist genauso wie wenn ich sexuelle Belästigung mache, da kann ich auch sagen, meine Auffassung ist, ich darf das. Das ist dann erstmal für sich genommen auch eine Meinung. Aber auch das würde ja arbeitsrechtliche Sanktionen nach sich ziehen jeweils. Insofern ist das hier in Fällen dieser Art, wie auch bei Sabu, der Argumentationsaufwand und die Abwägung als solche ist natürlich etwas umfangreicher als in anderen Fällen bei irgendwie der klassischen Straftat zulasten des Arbeitgebers, wo irgendwas geklaut wird aus der Kasse oder so. Aber ich kann das da trotzdem arbeitsrechtlich sanktionieren.
Ja, es ist ja klar, dass es kein strafrechtlich relevanter Meinungsäußerungstatbestand ist. Das ist keine Beleidigung oder es sind ja ohnehin abstrakte Volksgruppen, die gar nicht beleidigungsfähig sind in der Form. Aber es ist natürlich, wir bewegen uns ja hier im Arbeitsrechtsverhältnis und der Frage, was sind die Werte des Arbeitgebers, die nach außen aktiv lebt und lässt sich das mit der Position und in Äußerungen von Herrn Petri in Einklang bringen. Und das, da hat der Verein als Arbeitgeber aus meiner Sicht natürlich das Recht, dass diese Äußerungen sich das nicht mehr tun und gerade jetzt auch gar nicht so sehr seine kritische und aus meiner Sicht auch verharrter unproblematische Einschätzung, dass Spieler sich vielleicht politisch nicht so äußern sollten. Das kann man gut finden oder nicht. Viele sagen ja, Sportler müssten viel mehr politisch sich auch mal positionieren. Aber im letzten Absatz...
Was die Ironie an der Geschichte ist, oder?
Ja, natürlich. Er hat das dann wirklich mit dem Vorwurf, den er erst Gulacsi gemacht hat, auf einer sachlich zulässigen Ebene, ob man gut findet oder nicht, hat er dann komplett eingerissen, indem er dann die Hosen runtergelassen hat und gesagt, was er selbst eigentlich für rassistisch ist und ein fremdenfeindliches Weltbild selbst hat und hat damit wirklich konterkariert, was er eigentlich sagen wollte. Insofern... Ist das völlig, völlig nachvollziehbar und Hertha hat ja auch gesagt, Charta der Vielfalt unterzeichnet, aktiv gelebte Integration von allen Menschen und dann ist es eben kein Lippenbekenntnis, kein leeres, sondern dann muss ein Arbeitgeber und ein Verein auch diesen Werten Taten folgen lassen und dazu gehört eben auch, wenn jemand sich in so exponierter Position äußert, dass er auch das Arbeitsverhältnis beendet werden kann. Also
und man muss zumindest aus dem Statement von Hertha ja auch schließen, dass die das intensiv aufgearbeitet haben. Die werden mit Sicherheit nicht nicht nur den Scholl-Petri, sondern auch anderweitig Anhörungen vorgenommen haben und das abgewogen haben. Und es wurde ja dann auch von einer Freistellung gesprochen. Weiß man ja auch nicht genau ganz, was sozusagen das denn rechtlich dahinter steht. Also ich persönlich weiß es nicht, ob man ihn außerordentlich gekündigt hat, ob man sich vielleicht auf was anderes verständigt hat, denn doch auf jeden Fall.
Naja, es ging schon sehr schnell, ne? Das muss man schon sagen. Also es kam die Kritik und die Forderung von außerhalb des Vereins, dort doch Stellungnahmen abzugeben, also vor allem gegenüber Arne Friedrich. Und dann wurde sehr, sehr schnell reagiert, nach meiner Erinnerung.
Ja, weiß man ja trotzdem nicht, wie es dann.
Klar, es waren wenige Tage, das stimmt, aber ich kann ja an Anhörungen und Ähnliches ja auch kurzfristig durchführen, wenn die Parteien, um die es geht, vor Ort sind, dann geht das ja relativ schnell und eine Abwägungsentscheidung muss immer getroffen werden und.
Ja, sie haben sich ja eine ordentliche Übersetzung des Artikels machen lassen, also durch eine fachlich fähige Übersetzer. Insofern spricht schon viel dafür, dass sie das jetzt nicht irgendwie nur dem Ruf, dem Shitstorm, wie du es vorhin meintest, der Öffentlichkeit gefolgt sind, sondern sich schon überlegt haben und auch nicht leichtfertig wahrscheinlich gemacht haben, was ja auch zeigt, ich weiß nicht, haben sie überhaupt schon einen Nachfolger gefunden? Sie hatten sich ja dann um Gábor Kiraj bemüht, den nicht gekriegt.
Brauchen ja jetzt gerade keinen Torwarttrainer.
brauchen sie gerade nicht, aber wird wieder kommen. Also insofern glaube ich, dass die Verantwortlichen sich jetzt nicht unbedingt gleich gemacht haben, da jetzt so einen renommierten und erfolgreichen Torwarttrainer vor die Tür zu setzen, nur auf ihn, dem Aufschrei der Bevölkerung hin. Also das ich glaube schon, dass.
Ich glaube, so renommiert war er jetzt nicht, aber ja.
Na doch, ja. Sie haben schon, ich glaube, ihm wird schon angerechnet, dass er da Ruhe reingebracht hat ins Torwartspiel und den Torwart auch gut entsprechend weiterentwickelt hat. Also ich glaube, das Standing war schon nicht schlecht.
Ich finde, es ist rechtspolitisch interessant, was sich aus dem Fall entwickelt oder ob sich etwas daraus entwickelt, weil wir kennen ja, das Thema hatten wir auch schon mal im Arbeitsrecht, die Druckkündigung. Das heißt, wenn zum Beispiel, das war das einfachste Beispiel, ich habe eine ärztliche Abteilung im Krankenhaus, ein Chefarzt, zwei Oberärzte und vier Assistenten und die sechs Nicht-Chefärzte, sondern die sechs anderen Ärzte gehen geschlossen zum Geschäftsführer und sagen, ich kündige, wenn der Chefarzt nicht geht. Das ist so ein klassischer Fall, wo man über eine Druckkündigung nachdenken kann. Im Sport wird das immer mal wieder diskutiert, ob das auch geht. Meistens wurde es bei Trainern diskutiert, wenn große Fangruppierungen sagen, hier der Trainer muss weg. Und die Frage jetzt, die sich mir hier gestellt hat, ist jetzt, hier hat die Öffentlichkeit ja einen enormen Aufschrei gegeben. Der Verein hat reagiert, mit Sicherheit nicht nur wegen der Öffentlichkeit, aber vielleicht auch wegen der Öffentlichkeit. Und ob man dann in diesem Bereich wäre oder nicht, ich persönlich meine nicht, sondern dass es noch anders gelagert ist. Aber diese Diskussion könnte jetzt halt wieder an Fahrt gewinnen, sofern so ein Fall denn gerichtlich entschieden werden würde, was ja wahrscheinlich nicht passiert.
Ja, also ich, Scholl-Petri hätte es ja auch wissen müssen, dass solche Aussagen nicht im Einklang mit den Werten von Hertha stehen. Und er hat sich ja dann auch nachträglich nochmal erklärt und hat sich entschuldigt, dass es ihm leid tut. Und ich bin mir relativ sicher, dass er aber auch verstanden hat, dass Hertha den Schritt gehen musste. Insofern kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es hier zu einer gerichtlichen Konfrontation kommen wird. Also ob Scholl-Petri sich überhaupt gegen eine Kündigung des Clubs zu Wehr setzen würde in dem Fall. Aber das ist natürlich Spekulation.
Genau, das weiß man nicht. Ich würde es auch eher nicht vermuten. Aber vielleicht werden wir noch eines Besseren belehrt.
Ja, aber nochmal kurz zur Situation von Hertha. Habt ihr gesehen, wie jetzt Hertha spielen muss im Mai nach der Quarantäne?
Ja.
17 Tage, 6 Spiele. Das wird verdammt schwer.
Ist halt fast ein Rhythmus, wie es in vielen anderen Sportarten Usus ist.
Ja, mit dem Unterschied, dass es nur Hertha betrifft. Das ist der große Unterschied und das ist das Bittere. Wenn es alle Clubs gleichermaßen betrifft, dann habe ich damit keinen
Schmerz. Komplett aus der wettkampffreien Zeit hinaus. Ja. Ne? Also
genau, aber das ist ja die Grundsatzfrage, die man sich bei dem gesamten Spielbetrieb schon immer stellen musste. Man hätte ja auch sagen können, das wäre ja sportrechtlich wohl auch zulässig gewesen, sagen, okay, ihr könnt nicht antreten, ihr habt nicht genug Spieler, ihr seid halt in der Quarantäne, salopp gesagt, euer Problem, dann wird das Spiel als verloren gewertet.
Wie es in Italien war.
Wie es in Italien, genau. Wie es in Italien war. Bei Juve war das, glaube ich, ne? In Italien.
Ja.
Und das wurde ja nicht gemacht. Insofern, da hat Hertha ja für sich genommen in dem Moment einen Vorteil. Genau, es gab es ja, Holstein Kiel hatte das ja, glaube ich, auch. Insofern, aber der Nachteil kommt dann danach. Und natürlich ist dann die Belastung spielen, das ist kein gleicher Wettbewerb an der Stelle. Das ist auf jeden Fall so.
Ich glaube, das ist auch halt, sind viele unglückliche Umstände zusammengekommen. Unter anderem auch die bevorstehende Europameisterschaft, die dann natürlich dann diesen ganzen Terminplan so ein bisschen eingeengt hat. Sonst hätte man gegebenenfalls die Spiele vielleicht noch ein bisschen hinten rausschieben können.
Ja, aber die Verantwortlichen von Hertha haben ja sofort gesagt, wir nehmen die Herausforderung an.
Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, Holger. Ja. Ich glaube einfach, dass das PR-Gründe unter anderem auch hatte. Also da war gerade die Geschichte mit Scholl Petri.
Ich hoffe, dass der Schuss nicht nach hinten
Hertha,
losgeht.
Hertha hat eine junge Historie von unglücklichen Aktionen. Und ich glaube, wenn sie jetzt sich da zu sehr wenn sie sich da zu sehr beschwert hätten, dann wäre das PR-technisch nicht gut gelaufen.
Naja, ich glaube, auch selbst der Unioner Holger wünscht Hertha irgendwie einen fairen Kampf gegen den Abstieg.
So sieht's aus, sag ich ja. Ja, genau.
Dass diese Umstände jetzt nicht dazu führen, dass uns in Zukunft irgendwie Stadtderbys entgehen, ja, weil das wäre schon schade.
Ja. Okay.
Gut. Ja.
Who's next?
Dann kommen wir jetzt zum letzten Thema der Folge. Auch nochmal sehr spannend und vor allem auch in verschiedener Hinsicht rechtlich sehr aktuell. Robert hat es einleitend schon gesagt, es gab jetzt auch wieder mit Marco Rose und Adi Hütter zwei sehr prominente Trainerwechsel. Dann steht ja die Causa Flick, Nagelsmann, Bayern-Leipzig-Nationalmannschaft, ob da was passiert oder nicht und wenn ja, in welche Richtung auch im Raum. Da wurden ja kolportierte 20 Millionen, glaube ich, Ablöse für Nagelsmann an den Raum gestellt, zumindest in den Medien. Und deswegen wollen wir uns jetzt nochmal mit der Frage ablösende Summe beziehungsweise Ausstiegsklauseln für Trainer befassen und da einmal diskutieren. Was habt ihr denn für eine Vorstellung vor diese Klauseln, beziehungsweise was wird denn da geregelt, damit wir das den Hörern einmal darstellen können?
Ja, Holger.
Ja, danke euch. Na, in Trainerverträgen, ebenso wie in Spielerverträgen, gibt es die Möglichkeit, eben eine Klausel aufzunehmen, die regelt, in welchen Fällen, zu welchen Konditionen der Arbeitnehmer aus seinem Arbeitsvertrag ausscheiden kann.
Genau, weil der Grundsatz ist, ich habe den befristeten Vertrag und in der Zeit bin ich gebunden. Im Sport ist der in der Regel nicht ordentlich kündbar innerhalb der befristeten Zeit. Und dann bleibt mir nur die Möglichkeit der Ablöse durch eine Ausstiegsklausel, die den Inhalt hat, wie Holger gerade sagte. Wie wird denn so eine Ablöse in der Regel bestimmt in so Verträgen?
Die Ablöseforderung steht im Vertrag drin.
Genau, aber wie lege ich die fest?
Man guckt sich die Vertragslaufzeit an und den Marktwert des Spielers oder des Trainers und daraus wird und den Restwert und dann ermittelt sich daraus dann die Transfersumme beziehungsweise dann die Ausstiegs die Summe in der Ausstiegsklausel, zu der dann der Arbeitnehmer gehen kann. Wobei die Ausstiegsklausel, da hat man natürlich viel mehr Verhandlungsmöglichkeiten als jetzt also als Arbeitnehmer, als jetzt, wenn ein anderer Club tatsächlich an einem Trainer interessiert ist, der noch einen laufenden Vertrag hat, da bestimmt natürlich der abgebende Club dann, wie hoch die Summe dann sein wird.
Klassischerweise werden so eine Ausstiegsklauseln auch nicht gleich ab dem ersten Vertragsjahr wirksam, sondern wie bei Erling Haaland ist es jetzt nach dem zweiten Vertragsjahr, wo die überhaupt erst greift. Also sie wird ab Ende der Saison greifen. Und ich glaube, bei Marco Rose war es auch so, dass die erst ab dem Ende der zweiten Saison gegriffen hat. Ist ja auch logisch, weil also so im Wagen, im Ungewissen möchte jetzt ein Club auch nicht bleiben, dass er damit rechnen muss, dass er einen Trainer verpflichtet hat oder einen Spieler und der ist irgendwie nach einem halben Jahr schon wieder weg. Auf der anderen Seite bringt es auch nichts, die Ausstiegsklausel bis zum Vertragsende durchlaufen zu lassen, weil irgendwann ist er dann sowieso ablösefrei und kann gehen.
Genau, also wir haben dieses Konstrukt, wie Holger schon sagte, bei Spielern schon seit vielen, vielen Jahren. Und erst so in den letzten Jahren ist das vermehrt bei Trainern und auch bei Managern tatsächlich ja auch, also bei Clubmanagern, Verantwortlichen, Sportdirektoren und ähnlichem, kommt das auch immer häufiger vor. Und im Prinzip ist das die vertraglich vereinbarte Chance, zu bestimmten Konditionen frühzeitig den Vertrag zu beenden, den ich sonst ja erfüllen müsste. Und wie auch schon gesagt wurde, die Ablösesumme bestimmt sich dann zum Beispiel aus der Vertragslaufzeit, dann dem, was an Gehalt noch gezahlt werden müsste. Dann gibt es natürlich immer Ausschlag für Marktwerte, Ausschläge für Handgelder, die fließen an Berater, weil viele Trainer ja heutzutage auch Berater haben. Und dann gibt sich irgendwie ein Konglomerat und unabhängig von dieser vertraglichen Regelung kann es dann ja natürlich immer noch mal sein, dass es ein Nachverhandeln gibt. Also nicht nur die Fälle, die Holger gerade angesprochen hat, wo es keine Klausel gibt, sondern auch, wenn es eine Klausel gibt, wird möglicherweise ja auch verhandelt in die eine oder andere Richtung.
Ja, Tabellenpositionen spielen da teilweise auch eine Rolle oder Qualifikation für den europäischen Wettbewerb.
Genau, bei Spielern wären es Einsätze zum Beispiel noch und bei Trainern sind es halt dann Tabellenpositionen vor allem oder auch Punkte, wie viele geholt wurden. Und ein Thema, was ich in dem Zusammenhang mit euch noch diskutieren wollen würde, ist, unabhängig von der rechtlichen Gestaltungsmöglichkeit, die gibt es und das kann man dann auch ausüben, wie steht ihr dazu, ob diese teilweise sehr kurzfristigen Trainerwechsel nicht irgendwie auch zu einer Wettbewerbsverzerrung führen? Also es ist ein etwas her, zum Beispiel dann Peter Stöger und Bayer Lorzer, die in der laufenden Saison bei einem Club gehen mussten und jeweils innerhalb von wenigen Tagen dann woanders angefangen haben. Seht ihr da zum einen rechtlich, aber auch jetzt rein aus Sicht eines Sportfans Schwierigkeiten?
Aber gehen hatten, mussten jetzt. Also
die wurden aber entlassen.
Ja. Also, genau, die wurden entlassen.
Keine Ausstiegsklauseln
genau, deswegen aber es führt auch zu Trainerwechseln und die Ausstiegsklauseln, die führen natürlich zu Trainerwechseln erst nach der Saison, nicht in der Saison. Mhm. Aber in dem Zusammenhang hat sich mir diese Frage trotzdem gestellt.
Also die Frage stellte sich ja zunächst gleich bei Marco Rose. Der Fall, der mich auch sehr betroffen gemacht hat, aus naheliegenden Gründen. Und vor allem stellte die sich deshalb, weil sich leider in Verbindung mit der Verkündung dieser Ausstiegsklausel und des Wechsels von Marco Rose zum BVB sofortiger sportlicher Misserfolg bei der Borussia eingestellt hat. Hinzu kam, glaube ich, noch, dass unmittelbar nach der Bekanntgabe des Wechsels, wie übrigens interessanterweise auch im Fall Hütter, genau die beiden Vereine gegeneinander gespielt haben, also der abgebende und der aufnehmende Verein. Es gab viel Statements dazu, also auch Max Eberl jetzt hat neulich im Großpodcast irgendwie nochmal dazu Stellung genommen und hat mehr oder weniger Stein und Bein geschworen, dass der Wechsel da an den bei den Spielern jedenfalls erkennbar keine Auswirkung hatte, dass da irgendwie die Leistung schlechter geworden ist. Aber in der Tat stellt man sich natürlich die Frage. Und ich glaube, im Fall Hütter kam diese Frage auch schnell auf, nachdem nun ausgerechnet dann kurz nach dem Wechselausruf dann Frankfurt da in Gladbach untergegangen ist. Ich glaube schon, dass das irgendwo eine Auswirkung hat, wenn man sowas bekannt gibt, auch bei den Spielern. Ich habe mir damals auch die Frage gestellt, was ist denn eigentlich mit einer Mannschaft, wenn die weiß jetzt, da ist ein Trainer, der ihnen auch verkauft wurde als ambitioniertes Zukunftsprojekt, der vielleicht auch ihnen vermittelt hat, ich möchte hier mit euch zusammen was aufbauen. Natürlich geht man dann davon aus, dass das mehrere Jahre ist. Und wenn sich dann rausstellt, der Trainer geht weg, mitten in der Saison, dann fange ich vielleicht als Spieler auch an, so ein bisschen zurückzuschalten und zu sagen, Enttäuschung, wo ist denn jetzt das Konzept? Und B, wenn jetzt am Ende der Saison ein neuer Trainer kommt, muss ich mich vielleicht jetzt auch nicht mehr so reinhängen.
Ja, ich sehe es auch so. Ich sehe es jetzt gar nicht so sehr als das Problem bei der Wettbewerbsverzerrung. Ich glaube zum einen, rechtlich klar ist es möglich, können Trainer genauso Ausstiegsklauseln haben wie Spieler auch. Aber ich glaube, man muss so in der rein, das ist eher eine politische Diskussion, aber in der Wahrnehmung Es macht das schon einen Unterschied, ob ein Trainer eine Ausstiegsklausel hat, weil er dadurch in the long run schon seine Position im Verein auch ein bisschen schwächt, weil er natürlich in eine Kaderplanung oder sowas anders eingebunden wird. Wenn der Verein weiß, der kann jedes Jahr die Ausstiegsklausel ziehen, dann wird der Verein sicherlich auch ein Auge darauf haben, ob der Trainer jetzt, wie viel Macht der Trainer im Verein hat. Also ich glaube, das ist so die Kehrseite, die man zu diesen Ausstiegsklauseln dann auch auf Vereinsseite dann und dann auch auf Trainerseite hat.
Das stimmt, glaube ich, bei der irgendwie 75-80% der Trainer, bei so den Top 20%, die dann, die können sich dann auch erlauben, alles Mögliche rein zu verhandeln, so wie es halt auch irgendwie ein Neymar kann oder andere Top-Spieler. Die werden trotzdem die Mitspracherechte haben wahrscheinlich, aber ich glaube, du hast es schwieriger als Verein, es dann Jungspielern, das was Fabian meinte, das Projekt zu verkaufen, weil es gab ja zum Beispiel über Guardiola Äußerungen von verschiedenen Spielern, dass man sich für einen Verein entschieden hat, weil er da Trainer ist. Und bei anderen Trainern habe ich es auch schon gehört, über Klopp zum Beispiel ja auch. Und da muss man sich dann fragen, wie belastbar man diese Aussagen und die Versprechungen machen kann, wenn man halt vielleicht schon weiß oder zumindest ahnt, dass die Ausstiegsklausel im nächsten Jahr aktiviert wird.
Ja, ein Trainer hat auch schon eine andere Rolle im Verein als ein einzelner Spieler. Klar, wenn man herausragende Talente hat, dann können die auch ein Vereinsgeschehen massiv beeinflussen. Aber letztlich ist es ja tatsächlich der Trainer, der von der Kaderplanung über wirklich langfristige Projekte, jetzt auch im Fall Rose, wo ja alle auch dachten, dass das Ziel ist ein anderes, also es geht man gemeinsam, ist das schon schade, aber es ist wahrscheinlich eine Marktentwicklung, die sich an der Stelle einfach auch nicht aufhalten lässt, weil die jetzt genauso beliebt und begehrt sind wie eben halt die erfolgreichen Kicker. Nur mal kurze Umfrage, was schätzt ihr? Ich habe es, weil ich es auch bei den Jungs von einfach mal Luppen gehört habe, Toni und Felix Groß, wie ist da das Meinungsbild ausgefallen? Ausstiegsklauseln bei Trainern, gut, schlecht? Was haben die, also es war...
Oh, wie gemein. Ich habe ja die Folge gehört.
Ja, dann
darfst ich du weiß es aber, ich weiß es aber nicht mehr genau. Ich glaube,
hast du beim Arbeiten gehört oder was?
Nee, war sogar am Wochenende.
Dann sagst du nicht, ich habe es nicht gehört. Also ich würde sagen, sie haben auch gesagt, dass es keine gute Idee ist bei Trainern.
Christopher?
Ich habe es nicht gehört. Ich würde auch eher dazu tendieren, dass die gesagt haben, es ist keine gute Idee. Ich persönlich finde, das ist halt einfach, es ist rechtlich möglich und es ist einfach Teil der Entwicklung, die der Sport seit Jahrzehnten nimmt, dass er weiter kommerzialisiert wird und das ist einfach ein Ausfluss und das ist auch legitim. Und die Spieler machen es ja genauso.
Ja, Toni Kroos. So war das. Naja. Also der Fußballromantiker ist ja Felix Kroos als alter Unioner irgendwie, der hat das schon eher kritischer gesehen. Und Toni meinte tatsächlich auch, ja, das ist die normale Entwicklung des Marktes, wobei er jetzt im konkreten Fall Rose das auch nicht für die richtige Entscheidung gehalten hat. Aber grundsätzlich kein Problem damit hat, dass auch Trainer diese Möglichkeit haben sollten.
Ihr erwähnt immer die ganze Zeit den Fall Rose. Ich finde den Fall Hütter viel krasser. Ja, also Baumgart hat im Sportstudio das ja auch ähnlich gesagt. Also warum sollen Trainer keine Ausstiegsklausel haben? Das ist da bei Trainern sei es genauso legitim wie bei Spielern. Und rein rechtlich hat er damit natürlich, da bin ich voll bei ihm. Aber also warum macht man es nicht wie Armin Fee, der hat ja in irgendeiner, ich glaube im Doppelpass, genau, gesagt, dass er immer nur einjährige Engagements angenommen hätte, weil er immer vor der Saison wissen wollte, mit wem er zusammenarbeitet. Und wenn sich da was ändert, dann kann er darauf reagieren. Und das finde ich schon ziemlich smart. Aber es ist halt auch irgendwie unrealistisch, dass sich jeder Trainer das eben so herausnimmt. Ja,
und das muss man sich halt auch wirtschaftlich leisten.
Genau.
Also ich weiß nicht, ob er es von Anfang an gemacht hat. In seiner Hochzeit hat er es so gemacht. Aber du musst ja auch als Trainer damit rechnen, dass du nicht immer eine adäquate Anschlussbeschäftigung findest. Und dann hast du natürlich einen Vorteil, wenn du noch eine gewisse Zeit Geld kriegst. Also ich meine, Schalke hatte ja, glaube ich, jetzt zeitweise 4 oder 5 Trainer auf der Payroll. Bayern hatte ja zum Beispiel Van Gaal auch noch 3 Jahre oder so lang, genau weiß ich es nicht mehr, aber ich glaube, es waren 3 Jahre noch bezahlt. Und das ist natürlich dann auch ein Punkt, was sich Trainer auch nicht zwingend nehmen lassen wollen. Und ich glaube, im Fall Rose oder auch im Fall Hütter ist es dann so, wenn man so ein Angebot bekommt, was man so schnell wahrscheinlich nicht nochmal bekommt und dann im Zweifel auch mit noch mehr Geld gelockt wird und dann jedenfalls bei Rose, Dortmund und Bayern sind ja nun mal immer noch die beiden Top-Teams, da fällt es dann, glaube ich, sehr schwer, Nein zu sagen, wenn man halt auch die Chance hat, rechtlich
sauber rauszukommen. Aber Hütter geht nicht zu Bayern, der geht zu Gladbach.
Moment. Habe ich ja zu Rose gesagt, aber Fabian ist ja Gladbach ähnlich.
Ich muss mal das Thema auf eine andere Spur bringen. Ich wollte noch mal sagen, das mit dem Einjahresvertrag Armin Fee, ich finde es gar nicht so doof. Also wenn man ein gestandener Trainer ist und im Prinzip doch von sich erwarten kann, was man so für Leistungen bringt über eine Saison, und da irgendwie nicht nach 3 Monaten schon rausgeschmissen wird, dann ist es eigentlich ganz schlau, weil du hast ja dann, du kannst ja dann nach der Saison so ein bisschen gucken, lief die gut, dann kann ich ja auch sagen, ich gehe jetzt woanders hin. Oder lief die gut und die nächste kann ich eigentlich, die lief so gut, dass ich es in der nächsten nicht mehr toppen kann, dann werde ich mir vielleicht auch überlegen, was ich mache und da irgendwie den Absprung suchen.
Aber
sprich, du kannst hier, also wenn du nicht völlig underperformst, kannst du dir deine Karriere damit eigentlich gar nicht so richtig versauen. Das Einzige, was du wirklich nicht hast, ist dann den Anspruch auf Fortzahlung, wenn du gekündigt wirst.
Eben, du hast selber...
Also die wirtschaftliche Absicherung.
Genau, aber man hat als Trainer eigentlich dann nur einen Nachteil, weil es ist ja auch sonst so, also bei Spielern, bei Messi gab es das jetzt, dass der gesagt hat, ich will wirklich gehen und er durfte nicht gehen. Aber wenn ein Trainer jetzt aktiv sagt, ich möchte den Verein verlassen, habe ich es zumindest der Presse noch nie entnommen, dass man sich nicht dann auf wie eine Aufhebung verständigt hat. So wird es bei im Fall Flick jetzt ja zu 99,9% auch sein. Und deswegen glaube ich, wenn du als Trainer wirklich gehen willst, wirst du im Zweifel auch rausgelassen. Aber wenn du den Einjahresvertrag machst, verschenkst du dir halt die wirtschaftliche Verhandlungsoption oder die wirtschaftliche Absicherung im Hintergrund. Aus Vereinssicht, als Arbeitgebervertreter sozusagen gedacht, wären Einjahresverträge natürlich von Vorteil.
Auch ja, oder eben nicht. Ne? Also im Fall Rose, ich glaube nicht, dass Max Eberl das super fand.
Das stimmt, aber wenn man sich den Schnitt der Verweildauer von Trainern anguckt, klar, es gibt Ausnahmen mit Sir Alex Ferguson oder Schaaf in Bremen, das sind die beiden Einzelnen, die mir einfallen, die wirklich sehr lange jetzt in den Top-Ligen Trainer waren, die durchschnittliche Streich. Stimmt, Streich ist auch lange jetzt bei Freiburg, aber ist ja doch eher kürzer.
Ja, aber man schafft sich natürlich auch in eine künstliche Unruhe dann immer rein. Ich meine, Vertragsverhandlungen ist immer, geht in der Mitte der Saison, geht es dann schon wieder los, man muss sich zusammensetzen, evaluieren, hat keine Planungssicherheit auf beiden Seiten. Also das hat auch eine Kehrseite. Also ich
aber ich glaube, das hat sich dadurch schon ein bisschen ausgewirkt. Nach meiner Wahrnehmung werden die Befristungen für Trainerverträge auch etwas kürzer. Also Spieler sind wir ja meistens bei 5 Jahren, 4 oder 5 Jahren immer noch. Und bei Trainern, nach meiner Wahrnehmung, momentan eher im Bereich 2 bis 3 Jahre. Also auch wenn ich jetzt das von Rose und Hütter so, die Vertragsdetails, die öffentlich wurden, waren eigentlich einmal 2 und einmal 3 Jahre. Und das ist ja so ein Mittelding, glaube ich. Man versucht da, die Interessen, die wir gerade dargestellt haben, irgendwie zum Ausgleich zu bringen, indem man halt einen Mittelweg wählt.
Also an der Stelle auch nochmal der Punkt, who's to blame? Ne? Es gehören ja immer 2 dazu, um so einen Vertrag zu schließen. Und wenn ein Manager eben da eine Ausstiegsklausel reinnimmt auf Bitten des Trainers, dann muss er eben einfach auch damit rechnen, dass die gezogen wird. So, was allerdings wiederum eine andere Frage ist, wie das bei den Fans ankommt. Also jetzt auch im Fall Rose und Hütter in der kurzen Zeit hintereinander ist es natürlich irgendwie schon so, kann ich verstehen, dass da ein Fan sich viele Fragen stellt, wie und warum, also erstmal die Trainer motiviert sind, dann irgendwie zu gehen, also insbesondere vielleicht Hütter, weil die Leistungsunterschiede und die Leistungsprognose irgendwie bei Frankfurt und Gladbach jetzt nicht so auffallend sind wie vielleicht bei Gladbach und Dortmund. Und zum anderen vielleicht auch zunächst erstmal keinen Einblick haben und dann auch nicht verstehen, warum ein Management mit dem Trainer dann so einen Vertrag macht.
Also ich würde einen anderen Trainer finden, ohne Ausstiegsklausel.
Ja, du würdest es gar nicht erst machen.
Ja, genau, ich würde es nicht machen. Genau. Wenn ein Trainer sagt, ich möchte eine Ausstiegsklausel, würde ich immer versuchen, die rauszuverhandeln. Beziehungsweise, wenn er sich nicht darauf einlässt, einen anderen Trainer zu finden. Wobei das heutzutage ja nicht so einfach
ist. Ja, genau, ist halt, diese Verhandlungsposition hat man als Verein auf jeden Fall nicht in den meisten Fällen.
Wir haben jetzt halt diese Trainerstars auch, ne? Also auch Dortmund hat, glaube ich, mal nach dem Dembélé-Transfer gesagt, sie machen keine Ausstiegsklauseln mehr, wobei ich glaube, Dembélé hatte auch gar keine
Ausstiegsklausel. Der hat sich ja ausgestreikt.
Aber da kam
habe ich einen Aufsatz zugeschrieben.
Da kam jedenfalls das Thema. Und jetzt für Haaland haben sie doch wieder eine. Und warum? Weil Haaland eben the one and only ist. Das Nonplusultra des.
Und man hätte ihn sonst halt nicht bekommen.
Genau.
Der Raiola ist als Verhandler hart genug.
Ja. Ja, aber nochmal zu der Ausgangsfrage zum Abschluss. Also, aus Verbandssicht sollte man meines Erachtens in die Statuten aufnehmen, dass ein Trainerwechsel in der laufenden Saison innerhalb einer Liga nicht erlaubt ist. Das finde ich auf jeden Fall.
Der findet ja auch nicht statt in der laufenden Saison.
Das war das Parallelfall, den ich angesprochen hatte.
Mit Bayern.
Genau, also weil es ist ja für Spieler ist es ja so, es gibt die Transferperioden und damit ist gut und die werden in der laufenden Saison im Zweifel halt einfach nicht mehr eingesetzt. Untechnisch gesagt, fliegen sie aus dem Kader. Aber sie können ja auch nicht innerhalb der Saison wechseln. Und bei Trainern ist das anders. Und genau das wird diskutiert. Und in diesem Zuge stellen sich dann halt auch noch weitere rechtliche Fragen, nämlich insbesondere oder wirtschaftliche, nämlich bilanzielle Fragen. Wenn du diese unterjährigen Trainerwechsel hast, was macht das mit Bilanzen? Muss ich da irgendwas einstellen? Was ist Ad-Hoc-Mitteilung? Das Thema hatten wir ja auch schon mal. Ja, Fabian, das hattest du in der Folge 4, glaube ich.
Hatten wir auch, glaube ich, kurz in der letzten Folge
angefangen. Folge hatten wir es. In der Folge 4 hatten wir es gar nicht.
Genau, in der letzten Folge. Auch dann, das sind ja so weitere Fragen, die sich in diesem gesamten Zusammenhang stellen. Und insofern, das wäre ja auch schade, wenn wir diese ganzen Themen dann nicht mehr hätten, nur weil es keine Ausstiegsklauseln gibt.
Ja, gut, aber also erstens, die Spieler können ja schon während der laufenden Saison wechseln, einfach zur Winterpause.
Genau, aber das in einem festen Transferfenster, ja, aber halt nicht zwischen Spielzeit.
Aber das würde ich bei Trainern auch ausschließen in der Winterpause, weil es eben eine Saison ist.
Aber warum? Also in dem Fall.
Weil die Trainer doch viel bestimmender sind für einen Club als ein Spieler.
Also ich finde nicht, wenn müsste man Trainer und Spieler gleich behandeln mit den Transferfenstern. Aber wäre meine persönliche Meinung. Aber jetzt ist es ja so, die Spieler dürfen nur in den Wechselperioden, also Winter, Sommer. Aber die Trainer können ja auch sitzen am Spieltag 3 bei Köln und am Spieltag 4 bei Dortmund.
Aber wo war denn das, wo zwei Clubs mehr oder weniger gleichzeitig ihre Trainer rausgeschmissen haben und die dann...
Das waren Bayer-Lotzer und Stöger, das, was ich vorhin gesagt habe.
Waren das Bayer-Lotzer und Stöger?
Beide waren.
Nee, Stöger war das nicht. Das Bayer-Lotzer war es, aber nicht Stöger.
Nee, Bayer-Lotzer ist bei Köln rausgeflogen und ist zu Mainz gegangen und Stöger ist auch bei Köln rausgeflogen und zu Dortmund.
Genau, es war nicht in derselben Saison, das war damals unterschiedlich.
Ich dachte, da war letzte Saison noch ein Trainer mit dabei.
Der Weinzierl oder wer es war?
Nee, Weinzierl war es auch nicht.
Baum.
Ja.
Baum ist
zu Schalke.
Aber wir hatten die Fälle schon ein paar Mal.
Nur, also diesen Fall, ich will jetzt auch nicht so drauf rumreiten, also diesen Fall, der glaube ich in der letzten Saison war, da hatte ich so den Eindruck, da sind alle happy mit, weil ich glaube, dann ging es auch sportlich bei allen Beteiligten bergauf. Also ja, habe jetzt vielleicht noch nicht so das Problembewusstsein da.
Nee, aber der Gedanke ist ja, du hast ja einen unglaublichen Wissenstransfer über die Strukturen, den hast du immer bei Wechseln, hättest du auch in Wechselperioden, aber natürlich in einem viel kurzfristigen Zeitpunkt. Und wenn du jetzt das Extrembeispiel nimmst, Rose oder Hütter wären nicht erst, dann hätte es sich verkündet und wären zum Saisonende gewechselt, sondern direkt vor dem Spiel. Also wären jeweils rausgeflogen und wären dann gewechselt. Das sind
hätte man jetzt, glaube ich, nicht gemacht, oder? Also
ich meine, die Ausstiegsklauseln gehen ja immer erst nach einer Saison auch. Also
genau, deswegen meine ich ja, die Diskussion steht neben der Diskussion über Ausstiegsklauseln.
Ja.
Auf jeden Fall beides rechtlich spannend.
Ja, aber ich meine, die Entwicklung zeigt doch, dass solche Regelungen in den Statuten Sinn machen. Auch bei, warum sollen denn Manager und Trainer anders behandelt werden? Die sind auch die Clubs zuzuordnen. Und es ist auch wettbewerbs, relevant.
Ist es, ja. Aber noch laufen die halt, sie nähern sich auf der einen Seite an in der Vertragsgestaltung mit den entsprechenden Klauseln, aber verbandsrechtlich ist es genau noch nicht gleich behandelt.
Okay, aber nochmal, wir sprechen jetzt von Fällen, wo die Verträge aufgelöst werden und nicht, wenn, also wenn Trainer entlassen wird in der laufenden Saison, warum soll der nicht zu einem Konkurrenzverein wechseln innerhalb derselben Liga?
Weil er zu viel weiß.
Das weiß er doch nach der Saison dann immer noch.
Es ist aber ein neues Spiel, neue Saison.
Der Ausgangspunkt ist ja der, dass der Spieler halt...
Ich verstehe nicht, warum du das nicht verstehst.
der Spieler darf ja in der laufenden Saison, auch wenn er rausfliegen würde, in einem Verein.
Ja, der Spieler fliegt doch gar nicht aus einem Verein. Der Trainer fliegt.
Spieler dürfen nur zweimal im Jahr wechseln.
Ja, aber Spieler wechseln ja auch, weil sie wechseln wollen. Ein Trainer wird entlassen. Das ist doch ein Unterschied.
Nicht immer.
Das ist doch nicht...
Es ist ein Unterschied, aber die Frage ist halt trotzdem, ob das... deswegen sage ich, es ist nicht zwingend eine rechtliche, sondern eine sportpolitische Frage auch, ob man sagt, dass diese kurzfristigen Wechsel innerhalb der Saison, die dann passieren können, ob die halt zu einer Wettbewerbsverzerrung führen oder nicht. Das sehen viele so, weil es gibt entsprechende juristische Beiträge dazu, aber auch es gab auch Bestrebungen, die entsprechenden Satzungsbestimmungen zu ändern.
Also entschuldige bitte, wie war es denn bei Bayer Lautzer? Der hat eine Woche, nachdem er bei Köln entlassen wurde, mit Mainz gegen Köln gespielt. Das ist doch nicht okay.
Ja, ich weiß nicht, also ist nicht okay, aber auf der anderen Seite wurde er freigestellt und hat einen neuen Job bekommen. Wie siehst du das als Arbeitsrechtler, wenn ich ihm quasi durch Verbandsstatuten untersage oder ihm quasi die Freiheit beschränke, sich einen neuen Arbeitgeber zu suchen?
Ist die Frage, wie man das denn qualifiziert, ob man sagt, das ist ein Wettbewerbsverbot in irgendeiner Form oder schränkt in der Berufsfreiheit ein, kommt dann im Einzelfall auf die Gestaltung an?
Für die laufende Saison kann man ja sicherlich ein zulässiges Wettbewerbsverbot vereinbaren. Das ist dann ja schon nachvollziehbar.
Das ist aber schon krass.
Also naja, du darfst ja nicht vergessen, die Spieler, die Trainer fliegen ja raus. Das heißt ja nicht, sie werden außerordentlich gekündigt, weil das geht nicht, sondern sie werden ja freigestellt. Mhm. Das heißt, du bist im laufenden Vertrag. Das heißt, wenn du dich nicht über eine Aufhebung einigst, bist du im normalen vertraglichen Wettbewerbsverbot noch drin und sie dürften eh nicht für jemand anderen tätig werden. Und die Möglichkeit in den Fallkonstellationen, die wir ja haben, kommt ja nur zustande, weil man sich auf eine Aufhebung verständigt und die neue Verträge schließen.
Ja, okay, verstehe ich. Auf der anderen Seite, ein Trainerleben kann eben auch sehr kurzlebig sein. Und wenn du die Möglichkeit hast, als Bundesliga-Trainer, als entlassener Bundesliga-Trainer zu einem anderen Bundesliga-Verein zu wechseln, wäre es doch eine krasse Einschränkung, wenn man jemandem das in der laufenden Saison verwehrt und ihn dann quasi auf den verbliebenen Markt verweist, nämlich kannst ja zweite Liga trainieren oder geh doch ins Ausland. Also
wäre es. Ich wollte ja auch nur die Diskussion anstoßen, sozusagen. Ich glaube,
ist dir gelungen. Ja.
Es gibt da auch da wieder kein richtig oder falsch, weil es ist halt eine Frage, aus welchem Blickwinkel man es sieht. Aus dem rein rechtlichen, aus dem sportpolitischen, aus der Fußballfansicht oder Sportfansicht. Und da gibt es dann für alles positive und negative Aspekte oder gute und schlechte Argumente.
Aber angenommen, es ist nicht in den Verbandsstatuten drin. Und angenommen, ja, das mal beiseite gelassen. Wenn der Verein, der ihn entlassen hat, dann sagt, okay, wir vereinbaren jetzt eine Aufhebungsvereinbarung, aber nur wenn du wenn da drin steht, dass du nicht zu einem Club in derselben Liga wechselst, das wäre ja auch möglich. Dann hätte der Verein es selbst in der Hand. Und wenn er das darauf nicht besteht, dann gibt es tatsächlich keine Notwendigkeit, dem Trainer das dann zu verbieten.
Aber es ist auch ein vertragliches Wettbewerbsverbot.
Sowas dürfte ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot sein, was dann nur unter den bestimmten gesetzlichen Vorgaben zulässig ist.
Ja.
Aber das wäre theoretisch denkbar.
Ja.
Ich glaube halt, dazu wird es nicht kommen. Genau. Weil entweder
der Verein ist froh.
Genau, entweder der Trainer hat was anderes, dann sind beide Seiten froh, weil der Trainer hat was und der Verein kriegt ihn von der Payroll.
Von der Payroll, genau.
Oder der Trainer hat nichts anderes, dann denkt er sich, okay, ich kriege immerhin noch das Geld weiter und suche mir was anderes, mache irgendwie eine Fortbildung oder hospitiere oder bei irgendwelchen anderen Trainern, gab es ja auch alles.
Ja.
Oder wechsle eine Zeit lang in einen Verband oder so, gibt es ja auch einige, die das machen. Flick, Baum und insofern.
Ja.
Gut.
Ja, das war der angekündigte Rundumschlag, ein Ritt durchs breite Sportrecht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns bald wieder. Holger, willst du noch Twitter-Handle wieder an den Mann bringen oder sind die in den Shownotes ausreichend positioniert?
In den Shownotes findet ihr sowieso alles, was in der Sendung vorkam, alles Wichtige. Und Twitter-Handle ist natürlich @liebling_bosmann. Und unsere persönlichen Handles sind
Robert Goltz,
Christopher,
Herr A. Winke,
Fabian,
F. Reinholz
und ich bin der @sportanwalt. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Danke.
Bis dann.
Danke.
Ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.